wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der HSV-Talk mit Sven. Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportradio.de. Im Prinzip haben wir heute den ersten Zweitliga-Talk, denn die Saisonvorbereitung ist gestartet auf die neue Saison. Und in Zeichen der Zweitklassigkeit muss man natürlich auch zu sparen anfangen. Und deswegen habe ich heute nur einen Gast. Aber der hat's dafür in sich. Matthias Linnenbrügger ist mal wieder bei mir, der Sportchef von der MoPro, @linnematt bei Twitter. Moin, Matthias.
Ja, moin, Sven, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
Auch gerne doch. Ich habe zu danken für die Zusage. Du bist im WM-Stress, hast du mir erzählt. Ihr müsst momentan so richtig liefern und die Spiele geben ja relativ wenig her. Macht das überhaupt Spaß?
Ja, um ehrlich zu sein, sind wir da noch nicht so, also ich zumindest, noch nicht so richtig im WM-Flow angekommen, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass unsere Mannschaft uns da so ein bisschen im Stich gelassen hat gegen Mexiko. Das war ja ziemlich gruselig, was es uns natürlich dann ein bisschen schwerer macht. Also wenn die gleich loslegen wie vor 4 Jahren mit dem 4-0 gegen Portugal, dann ist natürlich sofort die Stimmung da und alle haben Lust und man merkt es auch in der Stadt. Ich habe auch das Gefühl, dass in der Stadt die Euphorie, was jetzt die WM betrifft und die deutsche Nationalmannschaft, sogar noch hinten ansteht, hinter der Euphorie, die der HSV entfacht.
Du bist ja ein Champion der Überleitung. Jetzt wollte ich gerade noch sagen, dass mir das ganz genauso geht. Also ich habe auch überhaupt noch keinen Bezug zur WM gefunden, ob das jetzt an Russland liegt oder woran auch immer, vielleicht auch an mir selbst. Am Sport, der geboten wird, auch immer, wenn ich mal wieder reingucke, finde ich das nicht so doll, dass ich jetzt unbedingt dabei bleiben muss. Ich habe schon sehr oft wieder weggeschaltet im laufenden Fußballspiel. Luxus, den ich mir leisten kann, du vielleicht nicht. Aber das ist natürlich auch was anderes. Du hast gesagt, HSV-Euphorie. Wie kommt sie bei dir an, die HSV-Euphorie?
Gewaltig, muss ich sagen. Also man hört das ja an allen Ecken und Enden. Ich habe auch durchaus viele HSV-Anhänger in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Und das ist ja eigentlich direkt nach dem Abstieg losgegangen schon. Ich habe ja auch den Begriff Abstiegs-Euphorie mal gewählt, auch wenn der Begriff dem einen oder anderen gar nicht so gut gefallen hat. Zumindest gab es da die eine oder andere Zuschrift. Mhm. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ist sie spürbar. Trotz der schlimmen Geschehnisse da zum Ende des Gladbach-Spiels hat dann 1 bis 2 Tage nach der Trauer diese Euphorie eingesetzt. Das sieht man ja an den verkauften Dauerkarten, an den Eintritten von neuen Mitgliedern. Offenbar hat es ja sogar die Spieler angesteckt, die sich dafür entschieden haben, beim HSV zu bleiben. Also etwas überraschend, aber doch ja auch irgendwie schön, mal den HSV wieder mit Euphorie in Verbindung setzen zu können.
Wie gefährlich ist das, diese Euphorie, die momentan herrscht? Lass mal die ersten 1-2 Spiele verloren gehen oder nicht gewonnen werden oder wie auch immer in der neuen Saison. Vielleicht ein Pokal, na gut, das sollte eigentlich nicht passieren in der ersten Runde. Aber dann kann sowas ja auch ganz schnell ins Gegenteil umschlagen. Wandelt der HSV mal wieder auf so einem schmalen Grat?
Naja, also ich sehe das jetzt eigentlich nicht als so große Gefahr an. Ich finde es, wie gesagt, eigentlich erfrischend, dass es so ist. Ich finde es schön, dass nach so einem einschneidenden Erlebnis wie dem ersten Abstieg in der Bundesliga-Geschichte nicht alles zusammenfällt. Ich meine, wir haben so viele Jahre davor Angst gehabt, dass es passiert und so viele Jahre uns den Kopf darüber zerbrochen, was dann alles eintritt. Also ich weiß, dass als wir uns in der letzten Sendung mal darüber unterhielten, waren wir ja noch nicht mal sicher, erhält der HSV die Lizenz für die zweite Liga. Ist man da so sehr von Klaus-Michael Kühne abhängig, dass wenn der die Lust verliert, dann sogar der Stecker gezogen wird bei diesem Verein? Und das ist ja alles nicht eingetreten. Man hat die Lizenz sogar ohne die Hilfe von Kühne erhalten. Man scheint vernünftige Entscheidungen zu treffen. Von daher, ich sehe die Gefahr jetzt nicht, aber wir haben ja auch noch nicht mal mit der Vorbereitung so richtig begonnen. Also vielleicht kommt das ja noch, dann, wenn der Spielplan draußen ist und das erste Spiel bei Erzgebirge Aue ansteht oder so, wer weiß. Ne?
Man weiß das wirklich nicht und dann kommt auf jeden Fall die große Muffe, denke ich mal, weil man dann ja irgendwo nicht weiß, worauf man sich einlässt. Und ich bin da auch wirklich absolut gespannt, was da noch auf uns zukommen wird, aber wir müssen es mal sehen. Heute wollen wir über ein paar Sachen reden, die vielleicht schon greifbar sind. Spekulieren müssen wir natürlich auch noch. In den letzten Tagen, da war das Trainerroulette beim HSV so eine so ein größeres Thema, auch bei euch ja. Also Uysal und Kreuzer sind dann gegangen. Das war dann auch Titsch sein Wunsch oder auch eigenen Wunsch, wollten mehr verdienen. Wo ist da dein Kenntnisstand? Was war jetzt eigentlich wirklich die Ursache?
Also es war auf jeden Fall nicht der Wunsch von Christian Titz. Die haben sich vor dem Urlaub von Christian Titz auf Mallorca haben die sich im Trainerteam nochmal zusammengesetzt, haben auch den Plan gemacht für die Vorbereitung, und als er losdüste, war er eigentlich fest davon überzeugt, dass Sona Uysal und Matthias Kreuzer an seiner Seite bleiben, plus dann eben André Kilian. So war es geplant. Mhm. Nun sind Uysal und Kreuzer nicht mit dem HSV zusammengekommen, was unserem Kenntnis nach daran liegt, dass beide Bundesliga-Gehalt verdienen wollten, also sprich das, was sie jetzt auch in den Wochen seit der Amtsübernahme von Titz im März bekommen haben. Ich hörte, dass sie ihre Work-Life-Balance nicht im Einklang sahen mit dem, was man ihnen angeboten hat für die Co-Trainer-Posten in der zweiten Liga. Also sie waren nicht bereit, Gehaltseinbußen in Kauf zu nehmen. Mhm. Und so hat der HSV dann klare Kante gefahren und sich von beiden getrennt. Also aus meiner Sicht dann eine gute und eine klare Entscheidung von Ralf Becker.
Es ist ja sowieso so, dass so ein paar klare Entscheidungen ja getroffen worden sind, sei es jetzt was Spieler oder auch Trainer anbetrifft, wo man jetzt anscheinend mal so ein bisschen eine neue Struktur, Gehaltsstruktur, aber auch Identifikationsstruktur beim HSV etablieren will. Sehe ich das aus der Entfernung nur so oder teilst du meine Meinung da so ein bisschen mit?
Nee, ganz sicher ist das so. Also es war ja der Wunsch und die große Hoffnung von Christian Titz, dass er die Spieler behalten kann, die in seiner Zeit als HSV-Trainer die tragenden und treibenden Kräfte waren. Und das sind natürlich ganz eindeutig Luis Holtby und auch Aaron Hunt gewesen. Und bei beiden, ich hatte das ja auch in einem Kommentar direkt nach dem Gladbach-Spiel in der Mopo geschrieben, dass ich mir wünsche, dass diese Mannschaft zusammengehalten wird, wo ich auch jetzt, sage ich mal, geteiltes Feedback bekommen habe, ne? Wo auch klar war, dass viele Fans da widersprechen, weil viele der Meinung waren, mein Gott, die Säcke, die haben jetzt hier jahrelang richtig abgegriffen, steigen ab und zur Belohnung gibt's dann irgendwie einen neuen Vertrag. Ich hatte das Gefühl, da ist eine Mannschaft auf dem Platz, die sich findet, die füreinander da ist, die irgendwie wachsen kann, die irgendwie zusammenpasst mit dem Trainer auch. Und deswegen war es auch meine Hoffnung, dass diese beiden Spieler verlängern. Und dass es jetzt so gekommen ist, hat mich natürlich gefreut und den Trainer auch. Und ich habe das Gefühl, es freut auch die Spieler, dass sie diese Entscheidung getroffen haben. Ich meine, Luis Holtby ist ja immer ein Touch drüber in allem, was er tut. Und das kann man jetzt ja auch in diesem Fall so sehen. Er verlängert seinen Vertrag, dann wird er lebenslanges Mitglied. Dann spricht er davon, sich die Raute auf die Brust tätowieren zu lassen. Aber es kommt an bei den Fans, die in ihm ja auch den neuen Anführer sehen. Und Aaron Hunt mit seiner fußballerischen Klasse, denke ich mal, wird auch den Unterschied ausmachen können in der zweiten Liga sportlich. Also das finde ich schon super, dass die beiden sich entschieden haben, dann auch beim HSV zu bleiben.
Man muss natürlich auch immer beurteilen, die beiden verdienen ja immer noch nicht schlecht, ist ganz klar. Aber haben beide Gehaltsbußen, also erhebliche Gehaltsbußen hingenommen, jetzt durch den Abstieg. Aber Ersatz zu beschaffen, was annähernd an die Qualität rangeht, wäre natürlich mit Ablösen und Beraterverträgen und so weiter wesentlich teurer geworden, als die beiden Verträge zu verlängern.
Ja, also die liegen jetzt beide bei knapp über 1 Million Jahresgehalt, ja, plus Prämien natürlich. Das ist jetzt für Zweitliga-Verhältnisse natürlich viel Geld, aber es ist ja immer noch der HSV. Es ist ja nicht irgendein Zweitligist, wo Zweitliga-Gehälter dann auch immer gezahlt werden. Im Prinzip ist es ein gefühlter Bundesligist, so wie es Hannover war, wie es Stuttgart war in der zweiten Liga, und dort wurden natürlich auch entsprechende Gehälter gezahlt. Dort sind ja auch die Mannschaften fast komplett beisammen geblieben und dann ja auch direkt wieder aufgestiegen. Und das ist natürlich das Ziel, was der HSV auch verfolgt, was aber auch dann in diesem Jahr klappen muss.
Das ist natürlich eine ganz klare Sache. Kommen wir ganz zum Schluss vielleicht nochmal auf die Zielsetzung und Umsetzung dessen zu sprechen. Was mich jetzt so interessiert, wir haben ja noch so ein paar Personalien, eigentlich wollte ich anders anfangen, aber es kommt ja eh immer anders. Wir haben so ein paar Personalien, die ja heiß diskutiert werden. Wenn jetzt ein Pierre-Michel Lasogga mit 3,4 Millionen Jahresgehalt, was ja kolportiert wird, in die zweite Liga mit einziehen würde, dann wäre schon, was sind das, 12% ungefähr des Gesamtspieleretats verbrannt. Wie siehst du diese Personalie? Andersrum kann man ihn natürlich auch nicht einfach rausschmeißen, geht nicht, weil er sich da keinen Grund für geliefert hat. Wie siehst du diese Personalie? Kann man ihn wieder einbauen? Ist das Titz ernst, wenn er sagt, er freut sich auf ihn und er will ihn wieder zum Laufen bringen?
Also ich finde, man darf Pierre-Michel Lasogga nicht immer an seinem Gehalt messen. Also wann immer man über Pierre-Michel Lasogga spricht, spricht man über sein Gehalt. Da kann er ja nichts dafür, dass Oliver Kreuzer damals so verrückt war, diesen Deal mit ihm zu schließen. Ne? Also damals ging es Kreuzer darum, seinen eigenen Kopf beim HSV zu retten. Beiersdorfer hatte gerade übernommen. Beiersdorfer wollte eigentlich ja mit Kreuzer nicht weitermachen. Das wusste Kreuzer. Und er dachte, wenn er es schafft, jetzt Lasogga beim HSV zu halten, dann hat er reelle Chancen, auch selbst als Sportchef zu bleiben. So, und dann hat er den Rahmen natürlich komplett ausgereizt. Und das kann man ja Lasogga nicht vorwerfen.
Nein,
also
der
hat immer noch diesen diesen Vertrag, den man ihm beim HSV gegeben hat. Und ich bin der Meinung, wenn man immer von Spielern erwartet, dass sie ihre Verträge erfüllen, dann muss man auch vom Verein erwarten, dass der Vertrag erfüllt wird. Und bei Lasogga ist das so. Es hat sich bisher kein Abnehmer gefunden. Und warum sollte der jetzt nicht sagen, ich spiele gern für den HSV auch in der zweiten Liga? Und ich bin auch davon überzeugt, wenn es Christian Titz gelingt, den körperlich in die Spur zu bringen, dass der fit in die Saison geht, dann schießt er dir in der zweiten Liga auch garantiert 15 Tore. Ne? Also vielleicht sehen, aber das ist ein Spieler, der ja auch jetzt in Leeds in der zweiten englischen Liga 10 Tore geschossen hat in den 31 Spielen, in denen er da war. Von daher ist das eine Quote, die man von ihm beim HSV auch erwarten darf. Und wann hatte der HSV zuletzt einen Stürmer, der wirklich auch auf eine entsprechende Toreanzahl gekommen ist? Also ich kann mich ja kaum erinnern.
Ne? Waren das nicht mal Rudnevs und Son, die 12 Tore geschossen haben in einer Saison? Das war so, wenn ich das jetzt so aus dem Kopf...
Und der eine spielt nicht mehr und der eine hat seine Karriere schon beendet und der andere hat mittlerweile irgendwie den zweiten Verein schon danach. Also deswegen, wenn du fragst, kann man Lasogga wieder integrieren, eingliedern? Ja, warum denn nicht? Ja. Also der ist ja mehrere Jahre in Hamburg gewesen, der kennt die Strukturen, der kennt den Verein.
Aber er ist halt ein reiner Neuner, ne? Ist halt ein reiner Neuner, da ist nicht viel mit Spielen und auch das übermäßige...
Ja, aber das ist doch super, dass das so ist. Also der HSV hatte ja so einen nicht, ne? Ja. Und wenn man sich anguckt, wie Christian Titz Fußball spielen lassen will... Also ich weiß noch, seine erste Pressekonferenz oder Presserunde hat er gesagt, wir müssen, wenn wir unsere Angriffe abschließen, müssen wir mit 4 Spielern im Strafraum sein, ne, wenn von links und rechts sich die Spieler durchsetzen. Ja. So, wo waren denn diese Spieler beim HSV sonst im Strafraum? Ich habe da selten einen gesehen. Und Lasogga ist so einer, ja. Und wenn du dem, ich erinnere mich an seine beiden Tore gegen Werder, ne, und also wenn du den halt anspielst im Strafraum und er kommt zum Kopfball, er kommt zum Abschluss, dann ist er natürlich auch sehr kalt. Ja. Ich freue mich eigentlich drauf, dass der wieder da ist und wenn wir nochmal zum Gehalt zurückkommen, der verdient 3,5 Millionen oder 3,4 Millionen. Der HSV hätte ja erstmal einen Stürmer kaufen müssen, der diese Qualitäten mitbringt und so hat Ralf Becker sicherlich auch gerechnet. Also verschenke ich jetzt Lasogga an irgendeinen Verein und zahle ihm eine Abfindung noch obendrauf, damit sich das mit dem Gehalt irgendwie ausgleicht, weil der logischerweise nie wieder einen Verein findet, der ihm 3,4 Millionen zahlt. So, das wäre ja die Rechnung gewesen. Man gibt ihn ab, man zahlt eine Abfindung, hat der HSV ja auch oft genug gemacht. Ja. Und dann haben sie sich gedacht, nee, wir holen ihn zurück. Wir sehen sozusagen diese 3,4 Millionen, die wir da investieren, als Ablöse oder was auch immer, die man für einen anderen hätte zahlen müssen. Und wir versuchen das mit ihm, weil ich finde die sportliche Qualität, wir reden über die zweite Liga, die ist unumstritten.
Die muss er bringen. Bin ich bei dir soweit? Nachfrage, was passiert denn damit wieder ab? Der will ja jetzt anscheinend auch noch ein Jahr bleiben. Da sieht es natürlich dann so aus, dass der sich mit Lasogga dann streiten muss um den Platz. Oder siehst du die beiden sogar zusammen, ne?
Also ich glaube nicht, dass Christian Titz sein Grundsystem, seine Idee vom Fußball in der zweiten Liga über den Haufen werfen wird. Also deswegen sehe ich eigentlich kein System mit zwei Spitzen.
Nee.
Ja, Fiete ist nach wie vor 18 Jahre alt, es ist nach wie vor hoch veranlagt, aber ich weiß jetzt auch nicht, warum der sofort Stammspieler beim HSV sein sollte. So, also ich, wenn er bleibt, was ja sein Wunsch ist und wonach es momentan auch aussieht, dann soll er halt in die Konkurrenzsituation gehen mit den übrigen Stürmern. Lasogga ist ja nicht der Einzige. Das wird ja eh spannend. Und dann kann Titz ja anhand der Trainingsleistungen sehen, wen er bringt. Und ich würde sagen, Lasogga tut es auch gut, wenn er weiß, er hat da einen im Nacken. Das wird auch ihn antreiben, ne?
Ja. Bei Arp diese ganze Wechselgeschichte mit diesem Bayern-Vertrag angeblich und die 2 Millionen Ablöse, die da im Raum standen. Wie siehst du diese ganze Geschichte? Wurde er da verrückt gemacht oder ist das ein ganz normales Geschäftsgebaren, was da momentan vorgeht?
Ja, ich glaube, dass bei Fiete die Entwicklung ja nicht zu seinen Gunsten verlaufen ist in den vergangenen Monaten. Also er kam ja hoch, hat dann sofort die beiden Tore gemacht und ist super gehypt worden. Und das war ja auch dann die Phase, in der er das Angebot des HSV erhalten hat, bis 2023 zu verlängern, ja auch mit 2 Millionen Euro Jahresgehalt garantiert, ne? Also vielleicht hätte er es auch machen sollen. Das war ja auch die Zeit, wo von allen großen europäischen Top-Clubs immer die Rede war. Und ja, es ist ja auch so, dass er Anfragen vorliegen hatte aus der Premier League und auch aus Spanien. Da natürlich auch dann vom FC Bayern, die dann Angst hatten, dass da vielleicht ein großes Talent irgendwie ins Ausland flöten geht. Und dann ist es ja bei Fiete auch ruhiger geworden. Er hat ja auch beim HSV zuletzt dann gar nicht mehr gespielt. Und das hat natürlich viele Gründe, ne? Abitur und was da nicht alles noch auf ihn eingeprasselt ist. Ich sehe den momentan nicht bei einem Bundesligisten in der Startelf. Deswegen ist es, glaube ich, für seine Entwicklung gut, dass er nochmal ein Jahr in Hamburg bleibt. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass die Bayern ihn vielleicht jetzt verpflichten und dann nochmal verleihen für 2 Jahre oder so. Das wäre auch eine denkbare Alternative gewesen. Nur ist es leider so, dass er wohl im kommenden Sommer dann ablösefrei geht, was für den HSV wirtschaftlich natürlich die ungünstigste Lösung ist. Ja. Aber ich glaube, so wird es kommen.
Ja. Befürchte ich auch und andersrum vorwerfen kann man ihnen das nicht. Wenn die Bayern rufen, dann ist natürlich schwer zu widerstehen. Aber trotzdem so ein Schritt zu den Bayern, du siehst ihn noch nicht mal als Stammspieler beim HSV, Schritt bei den Bayern, also wenn, dann wird das ja auch wirklich nur über eine Rückleihe oder Weiterverleihung auch im nächsten Jahr wahrscheinlich erst funktionieren, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Fiete jetzt in den einen Jahr zweite Liga so einen Schritt macht, dass er sich dann gleich bei Bayern festspielen könnte.
Ja, also ich glaube, dass man mit Fiete Arp schon ein Riesentalent, ein außergewöhnliches Talent hat. Ja. Ich habe den auch häufig im Training gesehen, wo man dann einfach auch so an Kleinigkeiten erkennt, dass der etwas Besonderes hat, ne, im Vergleich jetzt zu anderen Spielern. Also die haben ja auch oft dann so Stürmertraining gemacht, wo dann wirklich nur die Offensivleute draußen waren und dann, wenn du ihn mit dem Rücken zum Tor anspielst und dann ist dann halt Annahme, Drehung, ist eine flüssige Bewegung, ne? Also der hat schon eine Qualität, die besonders ist und ich bin gespannt, jetzt wo ich sag mal, dieser ganze Druck, der auf ihm lastete, jetzt nicht nur fußballerisch, sondern auch schulisch und überhaupt diese Erwartungshaltung, die jetzt im Abstiegskampf auch mit ihm verknüpft war, das fällt ja alles jetzt von ihm ab. Und ich traue dem schon eine gute Entwicklung in dieser Saison zu. So. Und dann muss man sehen, wie weit diese Entwicklung führt. Ne? Also das kann ja auch mal schnell gehen. Also Timo Werner habe ich noch vor Augen bei Stuttgart, wo man dachte, Mensch, ja, der ist ja ziemlich schnell und so, aber der schießt ja nie ein Tor. Ne? Wenn der jetzt auch noch Tore schießen könnte, hat mein Kollege von mir gesagt, als wir eine Sky-Konferenz gesehen haben. So, und jetzt ist das unsere Nummer 9 da bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Also,
und der Hauptgrund, warum die Deutschen nach Hause fahren. Ne? Und der Hauptgrund, warum die Deutschen nach Hause fahren. Nein, da lassen wir das lieber nochmal dahingestellt. Das wissen wir noch nicht. Heute ist schließlich Freitag und noch kein Deutschlandspieltag. Wir machen mal eine ganz kurze Pause und dann wollen wir uns nochmal weiter um den Kader des HSV kümmern.
Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de. Vom 21. bis 24. Juli berichtet meinsportradio.de. Live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof. Sei dabei, wenn Martin Keimer, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de.
Zurück beim HSV-Talk auf meinsportradio.de. Der Zweitliga-Talk ist unterwegs. Zu Gast heute bei mir, Sven Schulze übrigens mein Name, @SvenGZ bei Twitter, ist Matthias Lindenbrücker von der Mopo, @Lindemat bei Twitter. Matthias, wir haben schon ein paar Personalien im Kader durchgesprochen. Es gibt da noch so ein paar, die noch so wackeln, die noch kribbeln. Wood zum Beispiel. Kind sagt, die sind in Gesprächen und das sieht alles ganz gut aus und er will ja auch, der Bengel. Wie siehst du die Chance, dass Wood zu Hannover geht?
Also ich sehe die Chance zu 100%, dass Wood den HSV verlässt. Ja. Wo er jetzt am Ende dann landet, weiß ich nicht. Aber der wird definitiv nicht für den HSV spielen. Soweit würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen wollen. Also da gibt es die klare Ansage vom Spieler und es gibt auch die klare Ansage vom HSV, dass man den nicht zwingend in die Zweitligasaison jetzt mitnehmen möchte. Ist jetzt auch kein Spieler, auf den jetzt der Trainer so total Bock hat und bauen würde. Von daher, ich glaube, der HSV, der wünscht sich eigentlich einen Verkauf. Ne? Da ist Hannover jetzt momentan noch nicht daran interessiert. Die wollen halt leihen mit Kaufoptionen und haben sich da ja auch schon klar positioniert. Haben ja auch schon diesen typischen Druck ausgeübt auf den HSV. Der Spieler will zu uns. Ja. Also das ist ja auch eine Strategie, die der HSV ja auch gerade in dieser Zeit Beiersdorfer doll ja immer wieder gefahren hat. Also Gladbach ist auch nach wie vor an Wood interessiert. Also der wird einen Abnehmer finden und nicht mehr beim HSV auftribbeln.
Aber er hat ja seinen Marktwert ganz schön in den Keller gefahren. Wenn man jetzt überlegt, er hatte, ich glaube, für 3,5 ist er gekommen damals, wenn ich das jetzt noch so richtig im Kopf habe. Dann durch diese Vertragsverlängerung, festgeschriebene Ablöse von 8 Millionen. Wenn man dann nachher seinen aktuellen Marktwert, ich habe bei Transfermarkt mal nachgeguckt, da steht es so bei 2 Millionen. Wenn man das so ungefähr bekommt, also die Hälfte von dem, was man vor, wann war das, 2 Jahren bezahlt hat, dann sieht das wahrscheinlich schon gar nicht so schlecht aus, ne?
Ja, also man darf halt nicht vergessen, dass Bobby Wood auch wirklich ein Gesicht des Abstiegs ist. Ja. Also der hat 2 Tore geschossen in der vergangenen Saison, ist zwischenzeitlich nicht mal mehr im Kader gewesen, hat auch jetzt von der Körpersprache ja nichts ausgestrahlt. Also ich glaube, wenn der HSV einen Verein findet für ihn oder wenn Wood einen Verein findet, der in der Bundesliga spielt, und der dem HSV vielleicht 3 Millionen zahlt, dann haben alle gewonnen.
Ja. Die Frage ist bloß, ob Wood dann wieder auf sein Gehalt kommen würde, was er jetzt hat.
Ja, mit Sicherheit nicht. Also,
und da er ja aber auch nicht spielen will für den HSV, muss er dann wahrscheinlich in die für ihn saure Gurke beißen oder stark leistungsbezogen sich bezahlen lassen. Wer ja noch so ein bisschen in der Schwebe, es ist ja Douglas Santos. Für mich einer ja der wenigen Gewinner der letzten Saison, der ja auch wirklich gezeigt hat, dass man auf ihn bauen kann. Meinst du, dass man eine Chance hat, ihn in der zweiten Liga zu halten?
Ja, ganz klar. Also den Spieler geben sie nicht ab, weil auch die Verantwortlichen des HSV genau das, wie du ihn gerade beschrieben hast, sehen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Frank Wettstein, da lief die Saison noch, da war noch nicht abzusehen, ob der HSV drin bleibt oder absteigt, und dann habe ich auch zu ihm gesagt, Mensch, wie wollen Sie denn diese Spieler dann halten? Also er umriss dann schon die Pläne, halt das Gerüst so zu halten dieser Mannschaft. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ein Spieler wie Douglas Santos, den können sie niemals halten. Und dann guckte Frank Wettstein mich an und sagte, also gerade den werden wir halten. Was daran liegt, dass sein Vertrag für den HSV auch in der zweiten Liga bezahlbar ist, ne, im Vergleich zu anderen, dass er keine Klausel hat, gehen zu dürfen, dass er langfristig gebunden ist und dass man halt ihn als absolute Säule auch sieht. Und ich war total happy, als er das erzählte, weil ich eben auch Douglas Santos für einen unglaublich starken Spieler auf dieser Position halte. Ich glaube, dass der auch Top 5 in der Bundesliga spielen könnte. Deswegen ist das für den HSV natürlich eine Riesensache, ja, mit dem jetzt in die zweite Liga zu gehen. Also die Absprache mit Douglas Santos und dem HSV ist eindeutig. Er wird beim HSV bleiben, es sei denn, es kommt ein Angebot eines internationalen Top-Clubs, das beide Seiten zufriedenstellt. Was bedeutet, jetzt müssten Vereine aus dieser Kategorie Champions League oberes Regal kommen und zweistelligen Millionenbetrag bieten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das passiert. Zumal er jetzt auch nicht auf dieser WM-Bühne unterwegs ist, und die großen Clubs ja immer Spieler brauchen, die irgendwie auch gerade total gehypt werden. Das ist ja bei Douglas wirklich nicht der Fall. Deswegen
nur bei uns
würde ich jetzt sicher sein, dass der beim HSV bleibt.
Gut. Hört sich gut an. Bin ich mal gespannt, ob das dann auch so eintritt. Du sagst gerade WM-Bühne. Zwei Leute haben wir, oder drei sind ja da auf der WM-Bühne vom HSV, Kostic, Ekdal und Sakai. Wie siehst du es bei den beiden Erstgenannten, Kostic und Ekdal? Schaffen sie es, sich anzubieten, dass die einen neuen Vertrag finden, oder siehst du die beiden auch noch beim HSV?
Also die beiden sehe ich definitiv nicht beim HSV. Nee. Ich glaube auch, dass es da gar nicht so darauf ankommt, wie die sich jetzt bei der WM präsentieren. Also Ekdal hat ja Startelf gespielt, erstes Spiel, ob er dann gegen Deutschland spielt. Davon ist ja auch ganz schwer auszugehen. Er ist ja in dieser Mannschaft irgendwie gesetzt auf der Position. Der Trainer vertraut ihm. Da gehe ich davon aus, dass der einen Verein in Italien wiederfinden wird. Man kennt ihn in Italien. Und gut, wir haben jetzt ja auch kürzlich mit Ekdal gesprochen über seine Zukunft. Das eine war eine Presserunde, die er da gegeben hat, wo Zitate von ihm dann hier bei uns in Hamburg landeten, die irgendwie darauf schließen ließen, dass er schon abgeschlossen hat mit dem Kapitel HSV. Das haben wir dann auch so geschrieben. Dann hat sich Ekdal von sich aus bei uns gemeldet und hat gesagt, er würde das gerne richtig stellen, weil es ja nur Fragmente von dem, was er gesagt hat, hier angekommen waren. Da haben wir das Interview mit ihm gemacht. Aber auch in diesem Interview ist jetzt ja deutlich geworden, dass er sein Vertrag beim HSV zwar respektiert, aber dass er sich nach der WM dann mit den Verantwortlichen hinsetzen möchte und besprechen will, ja, wohin die Reise führt, um ja, ehrlich zu sein, hat Christian Titz ja schon seinen Nachfolger verpflichtet.
Genau,
mit Christoph Moritz. Von daher wird Ekdal definitiv gehen. So, und bei Kostic, ja, der geht nicht in die zweite Liga. So, Punkt.
Hat er in Stuttgart nicht gemacht, wird er auch in Hamburg nicht machen.
Nein, das wird er nicht machen. Also, und auch der wird ja einen Verein finden, wo er mit Sicherheit in irgendeiner Art und Weise Abstriche auch selbst machen muss. Aber auch da ist es ja nicht so, dass der HSV jetzt darauf pocht, dass er bleibt oder so, sondern dass man ja auch daran interessiert, ihn abzugeben. Ja.
Dann ging ja immer noch so das Gerücht, dass alle Welt hinter Tatsuya Ito hinterher ist. Gehst du bei dem Gerücht mit oder haben wir den noch ein Jahr bei uns?
Ja, mindestens ein Jahr, ne?
Also ja, Vertrag hat er noch.
Spieler, ja, der hat Vertrag bis 2021.
Genau.
Den hat, war die beste Aktion von Jens Todt in seiner Sportchefzeit beim HSV. Er hat den Vertrag mit Ito zu einem Zeitpunkt verlängert, wo man absehen konnte, dass der große Qualitäten hat und wo er aber noch nicht so gehypt war, dass alle darauf angesprungen sind. Ja. Also genau zum richtigen Zeitpunkt und im Übrigen ohne Ausstiegsklausel. Von daher, ja, absoluter Titzspieler, der bleibt definitiv beim HSV.
Dann haben wir im Prinzip diese alte Mannschaft fast 1:1 zusammen. Also jetzt mal Kostic als Stammspieler mal rausgerechnet. Aber ansonsten sind ja die unter Titz gespielt haben, wirklich noch dabei. Und dann mit Bates, Moritz und Winsheimer noch ergänzt. Papadopoulos weiß man natürlich auch noch nicht, was wird. Hast du da irgendwo eine Tendenz?
Also ich gehe davon aus, dass er den HSV verlassen wird. Klar, er hat gesagt, er könnte sich auch vorstellen, für den HSV zu spielen, aber ähnlich wie bei Ekdal und Kostic, auch bei Papadopoulos ist es, glaube ich, so, dass jetzt die HSV-Verantwortlichen gar nicht so da hinterher sind, dass der bleibt. Und auch, dass er jetzt bis zum 2. Juli Sonderurlaub bekommen hat, ist ja überraschend. Also ich gehe davon aus, ja auch, um mit einem neuen Verein oder mit neuen Vereinen zu verhandeln, weil es gibt eigentlich keinen Grund für diesen Sonderurlaub. Er hat keine Länderspiele absolviert, anders als Mavrei zum Beispiel und Wood. Und trotzdem hat er diese Urlaubsverlängerung bekommen. Ne? Also für mich ein klares Zeichen auch, dass die Zeit nutzen soll, um sich einen neuen Verein zu suchen.
Schade finde ich das ja auch, dass das Halilovic bei uns nicht spielen will. Ich hätte es mir irgendwo gewünscht, den bei uns nochmal zu sehen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er den Verein nicht weiterbringen kann. Also eigentlich müsste er doch die Klasse haben beim entsprechenden Trainer und Position, dass er was bewirken kann. Oder liege ich da falsch?
Nee, aber es ist verrückt, dass Alen Halilovic hier also wirklich bei einem ganz großen Teil der HSV-Fans so wohl gelitten ist. Ne? Also ja. Wir haben auch ja kürzlich online eine Umfrage gemacht. Würden Sie sich wünschen, dass er eine zweite Chance erhält, nachdem Serge Barbares bei uns das angestoßen hatte? Und das war überwältigend. Ne? Also ich glaube 88% oder so haben sich dafür ausgesprochen, dass der eine zweite Chance beim HSV bekommen soll. Und dann haben wir danach nochmal gefragt, auf welchen neuen oder Rückkehrer freuen sie sich am meisten. Und auch da war 35% Halilovic. Also die Fans sehen irgendwas in ihm, was er bisher beim HSV nicht zeigen konnte. Leider ist aber auch das Kapitel Halilovic und HSV beendet. Der will halt auf gar keinen Fall nach Hamburg zurück. So, und auch Christian Titz bedauert das ja. Der hat er uns gesagt, auch wirklich gerne mal den selbst gesehen, welche Qualitäten er mitbringt, zumal der HSV ja auf der Position eigentlich auch noch nach wie vor sucht. Ne? Also wenn man ihn jetzt mal so auf der Außenposition vorn verortet. Ich hätte ihn auch gern nochmal gesehen, aber der Spieler sperrt sich da halt total.
Dann soll man ihn auch gehen lassen. Zwingen sollte man keinen hier zu spielen. Sehe ich auch so. Wo siehst du noch am meisten Bedarf im Kader momentan beim HSV? Wo glaubst du, ist noch die Lücke da? Also wenn wir mal davon ausgehen, dass auch ein Pollersbeck bleibt, dann ist das im Tor relativ sicher alles. Wo siehst du die Position?
Tatsächlich offensiv Außenbahn. Finde ich, muss der HSV noch aktiv werden. Also wenn man die Mannschaft mal durchgeht, das klingt ja für einen Zweitligisten wirklich ziemlich stark. Also Pollersbeck im Tor, dann eine Viererkette mit Sakai rechts und Douglas Santos links, in der Mitte Jung, Van Drongelen, vielleicht Bates. Ja. Also das ist ja schon mal ziemlich stark. Davor hat man dann mit Moritz und Steinmann zwei Spieler, dann Holtby, Hand davor, ganz vorne Lasogga oder Fiete Arp. So, und dann sind wir auf den Außenbahnen, eine besetzt Ito und auf der anderen, ja, sehe ich momentan halt irgendwie Jatta, wenn ich jetzt meine Startelf mal aufmalen sollte. Ich weiß nicht, wen würdest du da noch sehen auf der Außenbahn?
Ja, eben nichts, weil da ist relativ viel Luft, also Müller ist weg und Waldschmidt ist weg, also insofern ist da nicht mehr allzu viel und
landest du auch bei Jatta wahrscheinlich, ne?
Ja, Jatta auf jeden Fall.
So, und dann
würde mich auch nicht weiter stören, ne? Also ich würde ihn gerne häufiger mal sehen, also hätte ich Lust drauf.
Ja, dann einigen wir uns auf die Außenposition offensiv, dass da noch ein bisschen was passieren muss. Ja. Aber da suchen sie ja auch, ne? Ja. Also hatten sie ja jetzt auch mehrere Kandidaten irgendwie ausgemacht, Christian Fasnacht von Young Boys Bern und den Salim Khelifi von Eintracht Braunschweig, der jetzt zum FC Zürich gegangen ist. Genau. So Kandidaten haben sie da und da wird schon irgendwas Spannendes passieren. Also ich lasse mich mal überraschen. Also der Ralf Becker hat jetzt angekündigt, dass er auch mal so bei den Top-Clubs schauen will, dass man vielleicht einen Spieler leiht, der da jetzt nicht wie gewünscht zum Einsatz kommt. Also da wird schon noch was passieren.
Ralf Becker ist ein gutes Stichwort. Über den möchte ich gerne gleich noch mit dir spielen, nach einer kurzen sprechen möchte ich mit dir darüber natürlich und nicht spielen, aber das nach einem kurzen Break.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de liefert dir meinsportradio.de vom 4. Juni bis 15. Juli täglich neue Podcasts, Vorberichte, Analysen, Hintergründe und alle Infos zu allen Teams. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush.
Ihr hört den HSV-Talk auf meinsportradio.de. Sven Schulze ist mein Name und bei mir ist heute der Matthias Lindenbrücker von der Mopo. Und wir haben jetzt sehr viel über Spieler und Kader gesprochen. Und nun wollen wir mal ein kleines bisschen über denjenigen sprechen, der diesen Kader zusammenstellen soll. Ralf Becker heißt der Gute. Was hast du bis jetzt für einen Eindruck von dem Neumanager?
Ja, du sagst, dass er den Kader zusammenstellen soll. Ich glaube, er muss den Kader vor allem verkleinern. Das ist eigentlich seine Aufgabe, ne? Den Kader, der schon da ist. Er hat ja noch keinen Spieler geholt bisher. Ich erinnere mich an die ganzen Fotos der Zugänge. Das war ja immer Johannes Spors, der da die Hände gedrückt hat, ja. Der neuen Spieler, und gar nicht Ralf Becker, wofür Ralf Becker ja gar nichts kann, weil er relativ spät eingestiegen ist. Ich habe einen guten Eindruck von ihm. Wir haben jetzt ein Kennenlerngespräch gehabt, wo wir mal eine Stunde zusammensaßen. Wirkt auf mich sehr klar, sehr, sehr entschlossen, weiß auch, welcher Rucksack ihm da aufgesetzt wird in dieser Saison. Ne? Das ist ihm, glaube ich, schon klar. Ist aber in erster Linie, glaube ich, dankbar für die Chance, sich hier zu beweisen und auch mit der nötigen Portion Demut bei der Sache. Also für mich klang das alles sehr vernünftig, wie er das einschätzt. Was mir gut gefallen hat, ist, dass er jetzt auch die Strapazen in Kauf genommen hat, eben nach Brasilien zu fliegen. Da haben sich auch einige gefragt, warum macht er das ein paar Tage vor Trainingsstart, jetzt dahin zu fliegen. Ich habe mich das auch gefragt, ne? Es ging ja in erster Linie darum, mit Douglas Santos irgendwie zu sprechen und ihm nochmal seine Wertschätzung auch persönlich entgegenzubringen. Aber so hat Ralf Becker das dann auch erklärt. Also er hatte sich vorgenommen, das zu machen, einfach weil Douglas Santos so ein wichtiger Spieler ist. Wir haben ja schon über ihn gesprochen vorhin. Und ja, eben auch Bewegung in den Fall Wallace reinzubringen und so. Von daher ist er sich da nicht zu schade, den langen Flug in Kauf zu nehmen, dort die Gespräche zu führen, dann wieder zurückzufliegen. Da kann man auch wirklich nicht von einer Lustreise sprechen. Ich erinnere mich da an 10 Tage Argentinien, die Jens Todt hatte. Das ist schon irgendwie ein bisschen anders kurios gewesen. Aber jetzt irgendwie 3 Tage Brasilien klingt jetzt für mich nicht so wahnsinnig vergnüglich. So, und es hat ja den Erfolg gehabt. Douglas Santos ist gut gelaunt und pünktlich in Hamburg gewesen und geht jetzt Mission Wiederaufstieg mit an. Von daher habe ich einen guten Eindruck von Ralf Becker. Jetzt muss man schauen, wie er es hinbekommt, eben die Spieler, über die wir vorhin auch schon sprachen, dann zu einem guten Kurs zu verkaufen. Und ja, ansonsten wird er, glaube ich, nicht mehr so wahnsinnig viel machen können.
Ans Verkaufen oder am Verkaufen sind ja schon ganz andere beim HSV gescheitert, weil das natürlich immer ein Riesenproblem da ist, weil beim HSV immer relativ schnell aussortiert wird und auch jeder weiß, wer verkauft werden soll, was natürlich nicht gerade gut fürs Geschäft und für die Preise ist. Das ist ja zum Beispiel jetzt bei La Soga mal ganz anders, wo man sagt, okay, den wollen wir jetzt mal halten, und wenn jetzt wirklich ein Zweitligist in England da Interesse hat, dann sollen sie gefälligst auch was bieten dafür.
So sieht das aus.
Sieht jetzt ein bisschen anders aus, aber andersrum bei diesen Kandidaten, die wir schon angesprochen haben, da weiß, glaube ich, ganz Fußball, Deutschland bis Europa, dass die auf dem Markt sind. Ein Wallacy, ein Ekdal Kostic und so weiter und so fort. Wir haben die Namen genannt. Da wird es wohl keinen überraschen, wenn da irgendwelche Angebote oder wenn der Verein auf Angebote wartet. Ralf Becker ist ja von Hoffmann jetzt ausgesucht worden. Ist er ein Teamplayer mit Hoffmann zusammen? Kannst du dir das vorstellen, dass die das zusammen in einer ruhigen Art und Weise den Verein vernünftig voranbringen?
Also ich hoffe das sehr. Der HSV braucht ja ganz, ganz dringend eine stabile, starke, klare Führung. Die hat es einfach viel, viel zu lange nicht gegeben. Und das ist ja auch eigentlich der Grund, der Hauptgrund für diesen schleichenden Niedergang, den der Verein vollzogen hat in den vergangenen Jahren. Man kann von Bernd Hoffmann halten, was man will, aber er ist klar, er packt an, er trifft Entscheidungen und ja, macht das auch mit aller Konsequenz und Deutlichkeit. Er hat sich für Ralf Becker dann letztlich entschieden, hat die Gespräche mit ihm geführt. Ich habe den Eindruck, dass es gut zusammenpasst, aber das muss man dann auf die Probe stellen. Ne? Dafür ist es jetzt vielleicht auch noch ein bisschen zu früh, da eine Zwischenbilanz zu ziehen.
Das denke ich mir auch und das ist auch, wäre schon sehr viel Spekulation da drin. Aber was ich ja sehr viel interessanter finde zu spekulieren, ist, ob Anfang 2019 Bernd Hoffmann noch der Vorstandsvorsitzende des HSV ist oder ob er jetzt wirklich tatsächlich einen Nachfolger für sich selbst sucht. Wie siehst du das Ganze? Spekuliert er drauf, bleiben zu können oder ist er jetzt wirklich ernsthaft darum besucht, jemanden zu finden, dem er das zutraut, den HSV zu führen?
Naja, das steht und fällt mit dem sportlichen Erfolg. Also wenn sie jetzt eine erfolgreiche Saison spielen, in die Bundesliga zurückkehren, dann wird Bernd Hoffmann ganz, ganz sicher Vorstandsvorsitzender des HSV bleiben. Das war, und das ist ja immer ein offenes Geheimnis gewesen, immer seine Intention. Also ich habe ihn ja auch in all den Jahren immer mal wieder getroffen und also er ist keiner, der dann ganz klar gesagt hat, das ist mein Ziel, so will ich das machen, aber er hat für sich ja immer diesen Masterplan gehabt, Aufsichtsrat, Rückkehr und dann Rückkehr auch in den Vorstand. Und ich finde das schon spannend, welchen Weg er da gegangen ist. Also
das wollte ich gerade sagen, das ist doch, aber er hätte ja auch richtig auf die Schnauze fallen können mit dem Weg, den er sich da ausgesucht hat, ne?
Ja, klar. Also das war natürlich mit großen Risiken für ihn verbunden, aber er hat es mit einer großen Überzeugung getan. Also ich glaube, seine erste Idee war mal einfach, die entsprechenden Gremien zu überzeugen, ihn mal als Aufsichtsratskandidaten da vorzuschlagen und dann eben über normales Aufsichtsratsmandat sich dann wieder in Position zu bringen. Das hat nicht geklappt. Dann hat er den unbequemen, schwierigen Weg gewählt, als Präsident anzutreten. Aber ja, hat das ja auch mit einer Stringenz durchgezogen, die am Ende dann auch zum Wahlerfolg geführt hat. Ja, und kaum war er im Amt, hat er halt Entscheidungen getroffen so und sich positioniert. Und da ist es ihm ja auch völlig egal gewesen, ob alle sagen, siehste, habe ich doch gesagt, nur das will er und so. Er hat es durchgezogen, er hat es ausgehalten. Und nun ist er da, wo er hin wollte und jetzt liegt es an ihm zu gestalten und jetzt wird er am Erfolg gemessen.
Und die ganze HSV-Anhängerschaft ist in puncto Hoffmann gespalten, weil einerseits trauen wir ihm sehr viel zu, andererseits passt uns dieser Weg, den er gegangen ist, irgendwo nicht.
Ja, aber nach diesem ganzen Schnulli-Kurs in den vergangenen Jahren tut es, glaube ich, auch echt gut, dass mal einer da ist, der anpackt so, der irgendwie, ich sag ja, man kann sich an ihm reiben, man kann ihn mögen oder nicht mögen und er polarisiert ja auch, aber so ist das halt, ne? Also bei einer Sache wie Fußball, die mit so viel Emotion und Leidenschaft begleitet wird, da reibt man sich dann eben an den entscheidenden Positionen. Man reibt sich am Trainer, man reibt sich an einzelnen Spielern und in dem Fall reibt man sich dann eben auch am Vorstandsvorsitzenden. Ja. Aber abgerechnet wird dann eben anhand der Ergebnisse so. Und wenn die stimmen, wenn der HSV eine gute Saison spielt, dann gibt es ja auch gar keinen Grund, darüber nachzudenken, sich jetzt wieder jemand anders zu holen. Ne? Also in seiner ersten Zeit hat er ja eigentlich auch gezeigt in der richtigen Kombination, dass er den Verein durchaus voranbringen kann. Das ist ja dann am Größenwahn letztendlich nur gescheitert, als dann der mit aller Macht und mit unbedingtem Einsatz irgendwie der Erfolg erkauft werden sollte so und man nicht diesen normalen, vernünftigen Aufbau mehr hatte, wo er dann Spieler auf Pump gekauft hat. Ja, das war in dem Moment vielleicht eine plausible Regelung, aber die hat dem HSV da natürlich im Nachhinein sehr geschadet. Ja.
Muss man so sehen und wir müssen es sowieso abwarten, aber ich finde es interessant, wie klar du dich da positionierst und ihm dann auch unterstellst, dass er von vornherein diese Intention hatte. Gedenken tun wir es ja alle, sagen tut's nicht jeder. Finde ich gar nicht schlecht. beim sportlichen Ziel und bei vernünftigen Aufbau, da war ja vorhin oder in den letzten Jahren immer nur der Name Bernhard Peters zu hören. Wenn man jetzt über den Nachwuchs redet, der ja auch ein bisschen, ja, den HSV jetzt auch ein bisschen nach vorne gebracht hat im Nachwuchsbereich. Diese Diskrepanzen mit Ralf Becker, war das so ein Sturm im Wasserglas oder ist da mehr dran?
Ja, auch darüber haben wir uns natürlich unterhalten, als wir bei diesem Kennenlerngespräch, das ich vorhin schon erwähnt hatte, zusammensaßen. Also er hat versichert, dass es in der Vergangenheit keine Geschichten zwischen den beiden gab. Ja. Ich finde, es liegt nahe, dass die über Kreuz lagen, weil Peters bei 1899 Hoffenheim und Ralf Becker in einer ähnlichen Position beim VfB Stuttgart natürlich im selben Teich da geangelt haben, ne? Also wenn es da um Talente ging und dass man dann mal aneinander gerät, gerade wenn man weiß, mit welchen finanziellen Mitteln dann auch Hoffenheim ausgestattet ist, das gilt ja auch für RB Leipzig zum Beispiel, wo dann halt im Jugendbereich auch schon unwahrscheinlich viel Geld investiert worden ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die damals irgendwie, ja, dass es Berührungspunkte gab.
Berührungspunkte auf jeden Fall. Ne?
Bitte?
Berührungspunkte wohl auf jeden Fall, aber ja, wie weit genau die jetzt für Animositäten sorgen, die in die Jetztzeit noch hineinreichen, das ist ja die große Frage. Oder ob sie in der Lage sind, das beiseite zu packen.
Okay, also der Hauptgrund dann unterm Strich, das ist ja auch kein Geheimnis, ist in der Phase der Suche nach einem Sportvorstand, wo Gespräche gelaufen sind, genau, mit verschiedenen Kandidaten und dann eben auch mit Ralf Becker. Da hat dann eben Bernhard Peters auch selbst seinen Hut in den Ring geworfen, war dann ja auch ein Kandidat, der ja dann auch seine Pläne dem Aufsichtsrat vorstellen durfte. Und dann sieht Ralf Becker in ihm natürlich einen Konkurrenten um einen Posten. So. Ja. Und dass Ralf Becker dann denkt, okay, wenn ich jetzt diesen Posten bekomme, ist es natürlich schwierig, mit dem zusammenzuarbeiten, der den auch haben wollte, der aber dann eigentlich unter mir angesiedelt ist. Das ist ja irgendwie auch nachvollziehbar. So, ich glaube, dass es für den HSV in dieser Konstellation die beste Lösung ist, die es jetzt gegeben hat. Bernhard Peters bleibt beim HSV. Ich hätte das sehr bedauerlich gefunden, wenn er weggegangen wäre, weil er in den 4 Jahren ja sehr, sehr viel aufgebaut hat. Auch sehr stur und hat sich auch viele Gegner gemacht, auch im Verein. Hat da auch eine Linie, die er ganz klar verfolgt und nicht nach links und rechts guckt. Aber der Erfolg spricht ja für ihn. Ja. Ne? Also der HSV wird plötzlich wahrgenommen als gute Adresse für Talente, als Verein, wo du aus dem eigenen Nachwuchs auch mal durchstechen kannst zu den Profis. Und das war vorher jahrelang nicht der Fall. Genau. Der HSV galt immer als Talentegrab. Und wenn man irgendwie ein bisschen was drauf hatte als junger Spieler, dann hat der Berater gesagt, sieh zu, dass du hier wegkommst, weil hier wirst du nichts. Ja. Und das ist jetzt überhaupt nicht mehr so. Jetzt gilt der HSV als Verein, der den Mut hat, junge Spieler zu entwickeln, auszubilden, reinzuwerfen, auch oben. Und der die Gegebenheiten dazu hat mit dem Campus. Und das ist natürlich alles der Verdienst in allererster Linie von Bernhard Peters.
Und man muss ja auch, oder kann ja auch über ihn sagen, was man will. Der HSV hat sehr viele, ohne jemanden jetzt beleidigen zu wollen, Weichspieler gehabt, die sich auch immer so ein bisschen die ihr Fähnchen nach dem Wind gerichtet haben. Und Peters ist halt anders. Von Anfang an stringent seinen Weg gehend, sehr viele Leute aus dem Weg geräumt dabei und sich bestimmt nicht nur Freunde gemacht oder auch sehr viele Feinde gemacht, aber wie gesagt, er geht seinen Weg, er glaubt an ihn und wenn er selbst nicht dran glaubt, wer soll es sonst machen, ne? Muss man ganz klar so sagen.
Also ich habe den Eindruck von ihm, dass er wirklich für den HSV arbeitet. Ja. Dass er nicht sich selbst über den Verein stellt, sondern dass er mit aller Überzeugung, die er hat, das für den Verein einsetzt. Ja. So. Und den Eindruck hatte ich in den vergangenen Jahren bei vielen Verantwortlichen des HSV nicht. Die sind halt gekommen und haben erstmal versucht, sich so im Licht des HSV zu sonnen. Ja. Und das ist bei Bernhard Peters nicht so. Der ist da irgendwie aus meiner Sicht auch in der Außendarstellung eher uneitel. Ich kann das ja auch aus eigener Erfahrung irgendwie sagen. Es ist schwierig, den mal ans Telefon zu kriegen und mal das eine oder andere gesteckt zu bekommen oder so. Deswegen tut mir das eigentlich auch echt für ihn leid, dass er so dargestellt wird, dass er durch dieses Interview, was er gegeben hat, sich da so selbst positioniert hat und sich selbst so in den Vordergrund gerückt hat und so. Weil wenn man das Interview eigentlich mal, ja, ich sag jetzt mal, ein bisschen distanzierter durchliest, dann steht er einfach nur für eine Strategie, die er auch bei den Profis gerne umsetzen würde. So. Und dass das mit ihm dann am besten funktioniert, dass er diese Überzeugung hat, das ist ja auch nicht verwerflich. Das kann man ihm eigentlich nicht vorwerfen.
Kann man nicht. Das Einzige, was ja auch den meisten aufgestoßen ist, war dieser Zeitpunkt vor dem Frankfurt-Spiel. Das war ein bisschen unglücklich gewählt, würde ich sagen.
Um ja, aber mal milde warum auszudrücken. Also warum? Ich glaube nicht, dass er den Zeitpunkt, wann das Interview erscheint, dann festlegen kann. Wer weiß, wann es geführt wurde. Also ich weiß es jetzt nicht, ob das am Tag vorher tatsächlich geführt wurde. Vielleicht ist es ja auch schon Anfang der Woche oder wann auch immer geführt worden. Aber ja, warum? Was ist an dem Zeitpunkt so schlimm? Also sie haben ein Spiel gehabt in Frankfurt, aber wer glaubt denn, dass es jetzt irgendeinen Spieler des HSV beeinflusst, ob Bernhard Peters irgendein Interview gibt? Also das werden die im
Zweifel. Ich glaube, das hat eher das gesamte Umfeld beeinflusst. Die ganzen Fans und Anhänger oder so, die sich noch an diesen letzten Strohhalm Frankfurt geklammert haben und dann kommt der Peters mit diesem Interview daher und dann geht das Spiel verloren. Und diese ganze Zusammenwirkung war sehr unglücklich. Das meine ich jetzt mit diesem Zeitpunkt.
Die Fans standen ja nicht auf dem Platz und die haben ja auch den HSV nicht weniger nach vorn gebrüllt, als wenn sie es ohne Interview von Bernhard Peters gewesen wäre. Also ich glaube, dass man das zusammenrührt und vielleicht als Grund dann hernimmt, warum das da in Frankfurt
Das war von mir nicht gemeint. Ich meine,
von dir nicht, aber so
umgekehrt ist natürlich, hätte der HSV in Frankfurt gewonnen, dann wäre dieses Interview scheißegal gewesen, auf Deutsch gesagt.
Ja. Na? Ja, und so, und wäre das Ito-Tor nicht zurückgepfiffen worden, ne, dann hätten wir auch gewonnen.
Jetzt machen wir noch ein paar Wehrs und Hättes dazu und dann haben wir noch 2 Stunden vollgekriegt an Sendung. Nein, einen Namen möchte ich, wenn es um Vorstand, müssen wir nochmal kurz sprechen, auch wenn er schon gefallen ist. Frank Wettstein, Lizenz ohne Auflagen. Du hast es vorhin auch gesagt, kein Geld von Kühne in dieser Zeit jetzt, natürlich auch über Kredite abgesichert, haben wir alles gehört. Wie siehst du Frank Wettstein beim HSV? Ich komme da, bin mir selbst immer noch nicht so ganz einig, was ich von dem Mann halten soll.
Ja, also ich glaube, auf seinem Gebiet ist das ein absoluter Fachmann, der ja auch schon relativ großen Erfahrungsschatz hat mit schwierigen, also aus finanzieller Sicht schwierigen Vereinen. Ich meine, er war bei Borussia Dortmund in einer wirklich schwierigen Situation. Er war bei 1860 München in einer sehr schwierigen Situation und hat auch beim HSV angefangen, in einer fast schon dramatischen Situation. Und für meine Begriffe hat er das da gut hingekriegt, ne? Also ich bin jetzt auch nicht im Detail informiert, welche wirtschaftlichen Kniffe und Tricks da angewendet worden sind. Also du hast es selbst angesprochen, ne? Kredite über Banken, dann Verlängerung mit Partnern, genau, die jetzt schon auf, 2025 vorgreifen oder so. Ja, das ist natürlich immer auch ein Stück weit gefährlich, aber ich glaube, dass es ihm auch gut tun wird, jetzt wieder so ein bisschen in der zweiten Reihe zu stehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der erste Mann für den HSV tatsächlich hätte sein müssen. So in dieser Interimsphase hat er das gut gemacht und souverän gemacht. Aber ich denke, dass es auch ganz vernünftig ist jetzt, dass er da wieder aus dem Hintergrund heraus wirken kann, wie er das ja vorher in den Jahren auch getan hat.
Ich finde es sowieso immer witzig, wenn ihm vorgeworfen wird, über Kredite und diesen Vorgreifen und so weiter, das momentan finanziert zu haben. Ja, wie denn sonst?
Da ist ja nichts. Geht's ja nicht.
Also anders geht es ja nicht. Irgendwoher muss er die Kohle ja nehmen. 30 ne?
Millionen bringt.
Genau. Irgendwoher muss er die Kohle nehmen und wenn der sportliche Erfolg nicht da ist, dann geht's halt nur über Fremdmittel.
Absolut.
Gut, bin ich immer noch nicht viel weiter, was Wettstein betrifft, aber wir sind mit unserem Gespräch schon weiter, machen noch eine ganz kurze Pause, da wollen wir einen kleinen Ausblick wagen.
Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Ihr hört den HSV-Talk auf meinsportradio.de. Sven Schulze, mein Name. Matthias Lindebrügger ist bei mir und wir haben jetzt sehr viel über Personen gesprochen. Nun wollen wir uns nochmal um das große Ganze kümmern. Matthias, erstmal, du hast vorhin schon angesprochen, diese Euphorisierung um den HSV. Wir haben jetzt so um und bei 25.000 Dauerkarten verkauft für die zweite Liga. Finde ich einen bemerkenswert, wahnsinnigen Wert. Diese Euphorie, du bist der Meinung, sie kann aufrecht erhalten werden. Wird die uns auch durch die zweite Liga tragen? Traust du uns zu, dass wir diesen direkten Wiederaufstieg schaffen und das auch relativ problemlos diese zweite Liga annehmen können?
Naja, also ich fürchte ja jetzt schon, dass du mir das dann im Mai 2019 um die Ohren hauen wirst.
Mache ich auf jeden Fall.
Also ich bin eigentlich davon überzeugt, dass der HSV da durch die Liga reitet. Mit der Mannschaft, die fast komplett, haben wir ja vorhin besprochen, gehalten wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der HSV große Probleme haben wird. Also vielleicht müssen sie sich am Anfang da so ein bisschen reinfinden irgendwie. Und natürlich weiß ich auch, dass der HSV da auch gejagt werden wird von allen und dass vielleicht jedes Spiel Pokalcharakter haben wird. Viele sagen, der HSV ist so ein bisschen das Bayern München in der zweiten Liga, was so die Reputation betrifft und was dann ja auch, das Fell, das man da erlegen kann für den jeweiligen Gegner, ist natürlich dann auch besonders glänzend. Ne?
Ja.
Deswegen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die Qualität der Mannschaft ist groß genug, um das aushalten zu können. Deswegen gehe ich davon aus, dass die eigentlich einen Durchmarsch machen. Also Start-Ziel-Sieg, hoffe ich mal. Vermutlich gemeinsam mit Köln, ob sie dann Erster oder Zweiter oder was auch immer. Aber das ist eigentlich meine große Hoffnung und eigentlich auch meine Erwartung.
Was glaubst du, erwartet uns in den diversen Derbys, die wir spielen, sowohl nach Norden als auch da in die Innenstadt rein? Wird da sehr viel Ungemach auf uns zukommen?
Sportlich oder?
Sportlich und? Gesellschaftlich, sagen wir es mal so.
Ja, also aus meiner Sicht sportlich komplett offen. Das sind Spiele, ja, die haben einfach einen ganz, ganz besonderen Charakter. Das spielt so viel mit rein. Also jetzt ja nicht nur das Fußballerische, sondern eben auch, da wird ja auch eine Spannung aufgebaut, dann über Wochen hinweg, ja auch von uns mit Sicherheit, großer Druck dann irgendwie auf beiden Lasten und die jüngere Vergangenheit hat gezeigt, dass St. Pauli damit ein bisschen besser umgehen konnte, weil St. Pauli halt aus dieser Underdog-Rolle in die Spiele gehen konnte. Die hatten nicht so wahnsinnig viel zu verlieren. Deswegen, also für die Spiele würde ich jetzt mal keinen Tipp abgeben wollen. Holstein-Kiel erwarte ich ehrlicherweise eher so im unteren Bereich der zweiten Liga. Da hat sich jetzt nach der Relegation ist da ja eigentlich alles auseinandergefallen. Sportchef weg, Trainer weg, entscheidende Spieler weg. Also ich glaube, die müssen komplett neu aufbauen irgendwie und wie schnell das denen gelingt. Also da würde ich mal sagen, sollte der HSV die Punkte holen. Was das jetzt mit der Stimmung in der Stadt macht, ich kann wirklich nur hoffen, dass man sich auf den sportlichen Wettkampf irgendwie besinnt und es dabei belässt, dann seine St. Pauli-Freunde oder HSV-Freunde umgekehrt im Bekanntenkreis ein bisschen zu piesacken oder so, das gehört ja auch dazu. Irgendwie brennende Ränge und prügelnde Fans und gegenseitige Hassbekundungen, auf die kann ich komplett verzichten, auf die können beide Vereine komplett verzichten und da sollte eigentlich auch jeder, der den Fußball liebt und der seinen Verein liebt, davon absehen.
Ja. Ich glaube, dem ist auch gar nicht viel hinzuzufügen. Wir könnten jetzt sehr viel rein orakeln, wollen wir aber gar nicht. Wir haben sehr viel schon orakelt in dieser Stunde und ich habe alles mitgeschrieben, mitgeschnitten und das kann ich dir alles wunderbar, du sagst ja schon, im Mai nächsten Jahres um die Ohren hauen. Nein, ich gehe da ja relativ mit, aber diese Ungewissheit bleibt ja, ob man das jetzt wirklich so annehmen kann, annehmen wird, wie du das jetzt eben gesagt hast, dass die Klasse wirklich dazu ausreicht, sollte so sein, aber sollte Das ist ja schon fast wie unser Hätte und Wenn und Aber von eben. Man weiß es halt nicht. Und das ist halt auch das Gute dabei. Es soll ja auch ein bisschen Sport bleiben und ein bisschen spannend sein, ne?
Absolut, ja, klar. Aber dennoch, nach so vielen Jahren Abstiegskampf in der Bundesliga und nach so vielen Rückschlägen und nach so vielen Niederlagen, die ja irgendwie keinem Spaß gemacht haben, der damit zu tun hat, ne? Also weder jetzt den Fans noch jetzt uns als Reportern, die den Verein begleiten, also das macht ja auch wirklich keinen Spaß, dann immer sich von Niederlage zu Niederlage zu hangeln und immer drauf zu hauen und so dieses Bad News, Good News Gequatsche, das kann ich auch schon nicht mehr hören. Also auch wir würden uns freuen, einfach mal euphorisch mit unseren Vereinen da durch die Wochen zu gehen. Ich hoffe, dass das so kommt.
Da möchte ich mal einen Gruß nach Stuttgart loswerden. Ich habe mit sehr vielen Stuttgartern gesprochen, die mich auch angeschrieben haben und haben gesagt, Mensch, diese zweite Liga, als sie dann erstmal losgegangen ist und man sich dran gewöhnt hat, es war ganz schön, mal von Sieg zu spazieren. Ja, das ist ein ganz neues Gefühl gewesen und das kann auch sehr viel positive Energie freisetzen. Wir wollen einfach mal hoffen, dass das passiert. Und eins ist allerdings gewiss beim HSV, langweilig wird es nicht.
Davon ist auszugehen.
Und ich hoffe auch, dass unser Gespräch für die Hörer nicht langweilig war, denn es ist zu Ende. Eine Stunde ist schon wieder rum, Matthias. Für mich verflog sie einfach nur so dahin. Und ich hoffe, dass wir da auch dem einen oder anderen vielleicht nochmal Gedankenansatz mitgeben konnte oder sich der eine oder andere auch wiedergefunden hat. Matthias, herzlichen Dank, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast und ich denke, wir werden uns in ein paar Wochen oder ein paar Monaten mal wieder hören, wenn wir dann schon ein bisschen genauer wissen, wo die Reise denn hingeht und dann können wir uns mal über Rathausmärkte oder sonstiges mal Gedanken machen, wo man mal wieder feiern gehen sollte. Also ich kann mich noch dran erinnern an solche Tage, ich weiß nicht, wie lange du dabei bist, ob du das auch noch kannst, aber...
Nee, leider nicht.
Siehst du wohl, also das ist der Vorteil des Alters. Matthias, herzlichen Dank und... Bis demnächst mal wieder hier beim HSV-Talk auf meinsportradio.de. Bis dahin, tschüss.
Ja, sehr, sehr gerne, bis bald.
Moin. Moin.
Hast du das Spiel gesehen?
Ja.
War ganz gut, ne?
Der HSV-Talk mit Sven.
Ganz provokant gefragt, mit Adler werden wir abgeschieden?
Analysen.
Ich sehe das durchaus positiv.
Hintergründe.
Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball-AG dem Aktienrecht.
Und offene Worte.
Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen.
Der HSV-Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.